Hallo und herzlich willkommen hier zu Signals for Life, ein Podcast der DGBMT. Und ja, jetzt hatten wir eine Osterpause und tatsächlich auch, da muss ich erstmal eine große Entschuldigung an all unsere ZuhörerInnen richten, eine irgendwo unfreiwillige gesundheitliche Pause. Also 2 Monate komplett hier ohne Podcast-Folgen, ohne neuen Content, ohne neuen Forschungsinhalt. Das wollen wir natürlich jetzt ändern. Ich habe heute hier wieder 2 Experten zu Gast, die uns über kamerabasierte Fotoflettismografie berichten werden. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Es klingt unfassbar kompliziert und ich bin super gespannt, was das ist und was Sie uns gleich dazu berichten werden. Und natürlich auch, wer weiß, wer das alles schon kennt. Also hier schon mal der erste Aufruf. Falls jemand schon voll drin ist, schreibt das unbedingt beim VDE. Da gibt es eine Instagram-Seite. Da mal in die Kommentare, wenn es dann dazu einen Post gibt. Jetzt aber zu Beginn natürlich herzlich willkommen. Und die Frage, wer ist hier überhaupt? Deshalb würde ich Sie bitten, gerne Herr Zaun, Sie dazu beginnen, sich einmal vorzustellen. Hallo.
Ja, hallo. Mein Name ist Sebastian Zaunseder und ich bin Professor an der Fachhochschule Dortmund seit mittlerweile gut 3 Jahren. Davor habe ich in Dresden an der TU Dresden gearbeitet für etliche Jahre und noch davor habe ich beim Fraunhofer Institut in Dresden gearbeitet und davor wiederum habe ich studiert und zwar Elektrotechnik mit der Vertiefung Medizintechnik.
Wunderbar, vielen, vielen Dank. Und dann sitzt hier auch noch bei uns Dr. Rasche.
Ja, hallo, guten Abend. Mein Name ist Stefan Rasche. Ich bin Arzt an der Uniklinik in Dresden. Mein Fachbereich ist die Anästhesie und Intensivmedizin und ich arbeite schon seit mehreren Jahren ausschließlich in der chirurgischen Intensivmedizin. Bis vor einigen Jahren hier in der Herzchirurgie in Dresden, dann eine Weile in Leipzig an einem großen Haus und seit 2 Jahren wieder hier in der Uniklinik in Dresden.
Vielen Dank, dass Sie heute hier zu Gast sind. Und jetzt die große Frage, was ist das überhaupt, was sich so kompliziert aussprechen lässt? Was ist kamerabasierte Fotoflettismografie? Sie sehen, es ist ein absoluter Zungenbrecher für mich.
Fotoplettismografie ist eigentlich ein schon sehr etabliertes Verfahren in der Medizin. Plethysmographie im Allgemeinen, das kommt aus dem Griechischen und bezeichnet die Messung von Volumenschwankungen. Das kann man mit verschiedenen Methoden machen und die Photoplethysmographie nutzt dafür halt Licht und in der Regel wird das eingesetzt, um Blutvolumenschwankungen zu messen. Was ganz neu ist, ist, dass man das auch mit Kameras machen kann. Das heißt, so neu ist es auch nicht. Das gibt es jetzt schon seit gut 15 Jahren wird daran geforscht oder noch ein bisschen länger. Aber in der Klinik hat sich das noch nicht etabliert, dieses Verfahren. So, dass es aus meiner klinischen Sicht eben noch ein sehr neues Verfahren ist.
Wie würden Sie denn sagen, Herr Zaunseder, ist denn der aktuelle Forschungsstand? Herr Rasche hat es schon angedeutet, kamerabasiert ist quasi neu. Wie sieht das da aus?
Also es gibt momentan extrem viel Forschung in diesem Bereich, weil es eben so eine attraktive Technik ist. Weil es so einfach ist, man kann das mit sehr einfachen Kameras schon machen. Es ist die Möglichkeit, kontaktlos Vitalparameter zu erfassen. Also es ist eine sehr attraktive Technik und insofern gibt es da schon ein sehr großes Interesse momentan an dieser Technik, würde ich sagen. Generell kann man vielleicht noch sagen, dass die Fotoplettismografie auch insgesamt momentan sehr viel Aufmerksamkeit erfährt, denn Fotoplettismografie, das kennen die meisten, auch wenn sie es vielleicht nicht wissen, aber in Kliniken haben Patienten ganz oft so einen Fingerclip an und damit wird Fotoplettismografie gemacht. Und heutzutage haben ganz viele Leute solche Smartwatches, die dann auch den Puls erfassen können und das ist im Prinzip auch Fotoplettismografie. Das ist nicht kamerabasiert, aber das ist auch das Messprinzip der Fotoplettismografie, das in so einer Uhr verwendet wird. Deswegen ist die Fotoplettismografie insgesamt durchaus sehr verbreitet und ein interessantes Gebiet und Kamerafotoplettismografie dann eben wegen der guten Anwendungsbedingungen auch nochmal ganz besonders.
Ja, also Das war mir auf jeden Fall gar nicht bewusst. Wie können wir uns das denn dann ganz konkret vorstellen bei Ihnen, Herr Rasche, wenn wir jetzt in der Klinik sind? Also ich glaube, wir alle haben jetzt dank Herrn Zaunsee da ein Bild vor Augen, wie die Anwendung in etwa aussieht. Wie funktioniert denn Ihre Forschung an den PatientInnen? Bei mir, in meinem Kopf, hat das ja überall eine Bedeutung, in jedem Bereich, so wie ich mir das gerade vorstelle. Aber wo sagen Sie, da ist das besonders wichtig und besonders bedeutend, dass das jetzt eben auch kamerabasiert funktionieren könnte?
Oh, das ist ein sehr großes Feld. Im Prinzip hat diese Technologie überall dort Bedeutung, wo man überhaupt Vitalparameter messen möchte. Also das sind ganz viele Situationen bei Patienten, die im Krankenhaus sind, nach einer großen Operation oder auch wenn sie wegen einer anderen Erkrankung und nicht operiert im Krankenhaus sind, ist es sehr praktisch, wenn man das jederzeit messen kann. Und der Vorteil an einer Kamera ist natürlich grundsätzlich, dass es kabel- oder kontaktlos funktioniert. Bislang müssen wir da ja so Sensoren an den Körper anbringen und die Kamera würde dann erlauben, dass wir das ohne diese Sensoren machen und dann vielleicht auch viel, viel häufiger einsetzen und viel häufiger erkennen können, wenn Patienten ein hämodynamisches Problem haben. Man kann das vielleicht auch noch auf andere Bereiche übertragen, selbst außerhalb der Klinik, so in telemedizinischen Aspekten, möglicherweise auch in der Arbeitsmedizin, wo es ungünstig ist, bei Arbeitern, die physischen Belastungen ausgesetzt sind, wo es ungünstig ist, das zu messen, aber dann mit Kameras vielleicht einfache Messungen machen kann. Was mich sehr speziell interessiert an dieser Technologie, ist eine Eigenschaft der kamerabasierten Photoplethysmographie, die darin liegt, dass sich die kamerabasierte Photoplethysmographie nahezu ausschließlich auf die Hautdurchblutung bezieht, auf die äußersten Hautschichten. Und das ist für den Patienten in der Intensivmedizin und auch in der perioperativen Medizin ein sehr wichtiges klinisches Zeichen.
Und warum? Also warum sagen Sie, ist das sehr wichtig?
Weil die Hautdurchblutung sehr schnell, sehr frühzeitig reagiert, wenn irgendwas mit dem Patienten nicht stimmt. Das ist ja das, was wir auch als Ärzte sehr früh lernen, den Patienten anzusehen und dann auch zu merken, oh mein Gott, der hat ein Problem, der ist krank, da hat sich was sehr schnell verändert. Und das können wir mit Kameras wahrscheinlich ganz gut parametrisieren. Und wir wissen sehr genau, dass die Vitalparameter, die wir sonst immer messen, also Puls und Blutdruck, dass die nicht besonders sensitiv sind für Störungen der Kreislaufreaktion, die auch dazu führen, dass sich die Organdurchblutung verschlechtert, dass der Patient insgesamt kränker wird. Das sehen wir an den herkömmlichen Parametern nicht so gut und wir wissen aber, dass es an der Hautdurchblutung sehr gut sichtbar ist.
Jetzt wissen wir auf jeden Fall, was das Ganze ist. Und jetzt wäre natürlich interessant, wie sind Sie zusammengekommen und wie sieht Ihre Forschung ganz konkret aus? Woran forschen Sie zusammen? Vielleicht fangen Sie an, Herr Zaunseder, und erzählen uns, wie kommen Sie überhaupt zueinander? Und dann können wir ja mal gucken, wo die Geschichte uns hinführt.
Ja, also wir kennen uns jetzt schon seit, na, ich würde sagen, 8 Jahren. Und wir haben uns in Dresden kennengelernt, im Prinzip im Rahmen eines Forschungsprojektes. Ich habe damals am Institut für biomedizinische Technik der TU Dresden gearbeitet und wir haben da mit dem Klinikum, mit dem Uniklinikum Dresden, mit der Anästhesie und mit dem Herzzentrum in Dresden ein Forschungsprojekt gemacht, eben genau zu dieser Technik, zur kontaktlosen Erfassung von Vitalparametern, damals der Herzrate, vor allem mithilfe von Kameras. Und ich habe von technischer Seite mich ein bisschen so um das Projekt gekümmert und der Stefan Rasche hat eben von Seiten des Herzzentrums damals vor allem sich ganz viel um dieses Projekt gekümmert und so haben wir uns dann kennengelernt und seitdem arbeiten wir auch in dem Bereich zusammen.
Wo würden Sie denn sagen, sind Sie gerade so, also wo ist Ihr aktueller Forschungsstand? Herr Rasche hatte ja schon gesagt, momentan wird das Verfahren so noch nicht in den Krankenhäusern angewendet. Wo stehen Sie denn? Kann man sagen, woran hakt es oder ist es einfach nur der nächste Entwicklungsschritt und dann ist es in den Krankenhäusern zu finden? Wo sind wir gerade jetzt bei Ihnen?
Naja, als wir angefangen haben, da war es schon so, da ging es überhaupt um die Machbarkeit. Da war das tatsächlich noch nicht so verbreitet. Es gab erste Arbeiten, hatte Stefan ja auch gesagt, dass seit 15 Jahren schon gibt. Aber da war es wirklich eine Nischentechnik, sage ich mal. Und als wir damit angefangen haben, da ging es grundsätzlich überhaupt darum, können wir aus Entfernung ohne jeglichen Kontakt so einen Parameter wie die Herzrate erfassen, auch bei Patienten, die ja natürlich jetzt keine so gute Durchblutung haben und auch noch ganz andere Probleme haben, kann das überhaupt funktionieren? So hat es eigentlich angefangen. Und mittlerweile würde ich sagen, sind wir schon ein ganzes Stück weiter, weil Herzrate ist natürlich ein wichtiger Parameter, keine Frage. Allerdings gibt es gerade für die Herzrate auch Verfahren, die ebenfalls relativ patientenfreundlich sind und auch robuster sind. Und wir entwickeln uns jetzt halt eher so Richtung Parameter, die sonst vielleicht gar nicht so leicht zu erfassen sind. Das ist das, was Stefan vorher gesagt hat, dass wir eben hier unter Umständen einen Marker haben, der die Hautdurchblutung quantifizieren kann. Und das ist natürlich sehr interessant. Das geht nicht so ohne weiteres anders. Und da stehen wir jetzt mit unserer Forschung. Da gibt es aber noch vieles zu tun, sowohl methodische Entwicklung als auch so medizinische Grundlagenforschung. Was sagt es uns aus, wenn da bestimmte Veränderungen sind? Das ist das, worum es jetzt momentan und auch sicherlich in den nächsten Jahren bei unserer Forschung mehr geht, nicht mehr um diesen einfachen Parameter Herzfrequenz.
Herr Rasche, Sie hatten auch eingeatmet. Können Sie mir denn sagen, wie realistisch ist es, dass es in den nächsten Jahren dann im Krankenhaus Anwendung findet, oder wird das noch ein paar Jahre mehr dauern?
Also ich bin da mal ganz offen. Ich weiß überhaupt nicht, wie realistisch es ist, wann wir das mit dem Ziel der Hautperfusionsmessung anwenden können. Weil, wie Sebastian Zaunseder ja schon gesagt hat, wir befinden da uns im Moment im Stadium der Grundlagenforschung. Also wir wissen nicht genau, ob diese Hypothese, die wir aufgestellt haben, nämlich dass wir die Hautperfusion in bestimmten Krankheitssituationen sehr gut erfassen können, ob das tatsächlich funktioniert und ob wir tatsächlich auch einen Zugewinn an Informationen bekommen, der uns bei unserer klinischen Arbeit hilft. Das ist die zweite Frage, die wir beantworten müssen, ob wir daraus tatsächlich Rückschlüsse auf die Kreislauffunktion ziehen können. Und daran sind wir gerade dabei, das aufzuklären, das zu erforschen.
Jetzt interessiert mich ja immer und auch unsere ZuhörerInnen, wie kann man sich ganz konkret Ihre Forschungsarbeit vorstellen? Also sowohl bei Herrn Zaunseder natürlich der eher technische Aspekt, aber auch bei Ihnen, Herr Rasche, sind Sie in Ihrer Klinik, wird an den PatientInnen geforscht? Wie sieht sozusagen ein nicht unbedingt Arbeitsalltag aus, der ist wahrscheinlich noch viel, viel vielfältiger, aber wie sieht der Alltag aus mit Fokus auf Ihre Forschung hier zu diesem Thema aus? Und da würde ich einfach sagen, beginnen wir mal bei einem typischen Dr. Rasche-Alltag und gehen dann zu Herrn Zaunseder, der vielleicht erklärt, wie er da technisch rangeht, vielleicht auch mit was für Methoden, Geräten da geforscht wird.
Also im Moment ist das ein ziemlich trockenes Geschäft, das muss ich einfach so sagen. Es gibt bestimmte Situationen, wo es klinisch sinnvoll wäre, diese Technologie zu haben. Und in diesen Situationen zeichnen wir Videos auf. Und auf diesen Videos ist überhaupt nichts Besonderes zu sehen. Das ist eigentlich eine relativ belanglose Videoaufnahme. Die eigentliche Schwierigkeit unserer Forschung ist, dass wir einerseits die minutiösen Schwankungen der optischen Eigenschaften der Haut, also die Hautfarbenschwankungen, extrahieren. Und aus meiner Sicht das Allerschwierigste, dass wir das Videosignal überhaupt verstehen. Dazu kann dann vielleicht der Sebastian noch mehr sagen. Im Moment ist das so, wir haben gerade eine Untersuchung laufen bei Patienten, wo Hautlappen transplantiert werden. Also da verändert sich ja die Blutdurchblutung sehr stark bei so einer Operation. Und im Nachgang der Operation kann es ja dazu kommen, dass der Lappen schlecht durchblutet ist und dann auch nicht gut einheilt. Und da machen wir einfach bei ganz verschiedenen Zeitpunkten während dieses Prozesses, also schon vor der Operation, während der Operation und nach der Operation, verschiedene Videoaufnahmen und notieren natürlich auch sonstige Eigenschaften. Wie ist der Kreislauf? Hat der Patient Fieber? Gibt es sonstige Besonderheiten in der Behandlung? Und das führen wir dann zusammen mit bestimmten Merkmalen des Videosignals.
So, jetzt bin ich natürlich gespannt, Herr Zaunseder, auf Ihre Erklärung. Herr Rasche hatte ja schon gesagt, da können Sie uns dann mehr zu erzählen.
Ja, also wir kriegen dankenswerterweise Videos von Stefan und seinen Kollegen. Und unsere Aufgabe ist dann eben aus diesen Videos, also es sind wirklich erstmal ganz normale Videos, RGB-Videos, also eine ganz quasi ganz normale Kamera. Und wir versuchen dann mit Hilfe von Bild- und Signalverarbeitung aus diesen Videos Parameter zu extrahieren, die die Durchblutung kennzeichnen. Das Erste, was man dafür machen muss, ist, dass man eben Methoden braucht, die Störungen entfernen, sage ich mal. Man muss sich das so vorstellen, dass jede auch sehr kleine Bewegung ein großes Problem ist, weil die Durchblutung, man kann sich das ganz gut vorstellen, die Durchblutung können wir mit dem bloßen Auge eigentlich gar nicht erkennen. Also die Änderungen, Veränderungen durch die Durchblutung, die sind so gering, dass man sie mit bloßem Auge nicht sehen kann, aber genau die wollen wir ja auswerten. Wenn sich Patienten jetzt schon leicht bewegen, dann erzeugt es Riesenstörungen in unseren Bildern und dann auch Signalen. Das heißt, der erste Schritt ist, dass man eben versuchen muss, diese Störungen zu reduzieren mithilfe von Bildverarbeitung, Tracking-Verfahren, dass man eben irgendwie in einem bestimmten Bereich nachverfolgt und die Bildszene stabilisiert. Und wenn man das gemacht hat, dann analysiert man die Farbveränderungen eben in dieser stabilisierten Bildszene. Das heißt, auch das kann man sich eigentlich sehr gut vorstellen. Wir haben minimale Schwankungen in der Farbe und die gilt es jetzt mit Hilfe von Signalverarbeitung so hervorzuheben, dass wir beispielsweise analysieren können, na, wie stark ist denn jetzt die Schwankung, wie stark ist die Blutpulsation zu einem Zeitpunkt, und das kann man dann versuchen eben zu jedem Zeitpunkt zu machen und dann so einen Trend über die Zeit vielleicht festzustellen. Und diesen Trend, den haben wir dann erstmal durch Parameter quantifiziert, und mit diesen Parametern können wir dann wieder zurück an die Kliniker gehen und uns gemeinsam überlegen, ob wir diesen Trend jetzt interpretieren können. Ist das das, was wir vielleicht klinisch erwarten würden? Ist das das, was beim Anwachsen so eines Lappens und bei der erneuten Durchblutung so eines Hautlappens passieren würde? Und im Detail ist es eben viel Entwicklung von Methoden der Bild- und Signalverarbeitung dann, was wir machen.
Jetzt habe ich schon so ein bisschen herausgehört, dass es durchaus ja Herausforderungen gibt dabei. Viele stellen sich ja Forschung ja linear vor. So ist, wir setzen uns ein Ziel und ein paar Jahre später haben wir das geschafft und dabei waren gar keine Probleme und Herausforderungen dabei. Aber dem ist ja nicht so. Und da würde ich gerne auch noch mal nachhaken. Wo sind denn Probleme, vielleicht auch nur in Anführungsstrichen Herausforderungen, die es bei Ihnen gibt, wo Sie sagen, da müssen wir noch ran, oder die sind einfach gerade im Forschungsalltag immer mal wieder ein Hindernis?
Im medizinischen Bereich ist es natürlich so, dass Forschung ja auch sehr große Voraussetzungen erfüllen muss, wenn wir am Menschen forschen. Wenn ich jetzt sage, dass es ein Hindernis ist, dann klingt das vielleicht ein bisschen komisch. Im Grunde genommen ist das was wir als Ärzte auch sehr wichtig finden. Aber das erfordert natürlich eine ganz große Vorarbeit. Bei den Studien, die wir jetzt gemeinsam machen, ist es zum Glück so, dass wir eine Technologie anwenden, die vollkommen rückwirkungsfrei und nebenwirkungsfrei ist, sodass es da wesentlich weniger Schwierigkeiten gibt. Zweiter Punkt ist, dass wenn wir an Patienten bei bestimmten Erkrankungen forschen wollen, dann brauchen wir natürlich auch diese Patienten. Das heißt, sie müssen erstmal da sein mit den speziellen Erkrankungen. Sie müssen zustimmen, sie müssen aufgeklärt werden. Und der dritte Punkt ist, dass das alles sehr, sehr viel Zeit kostet und sehr viel auch Ressourcen bindet, vor allem im Personalbereich. Und dass wir dafür eigentlich im normalen Alltag keine Zeit haben. Das bedeutet, wenn wir so ein Projekt machen müssen wir dafür Gelder einwerben und darum kümmern, dass uns das jemand bezahlt, dass wir dafür freigestellt werden.
Bei Ihnen, Herr Zaunseder, gibt es da auch kleine Hürden, kleine oder größere Hürden?
Ja, doch, tatsächlich, da gibt es viele Hürden. Also aus technischer Sicht ist es halt so, man weiß ganz vieles noch nicht. Dinge, die man eigentlich berücksichtigen müsste, die aber, weil die Technik jetzt nicht so alt ist, eben einfach nicht bekannt ist. Also ich kann mal ein Beispiel geben. Das Verfahren basiert ja darauf, dass das Licht in die Haut eindringt und dann von den Blutgefäßen, von den ganz oberflächennahen Blutgefäßen eben teilweise absorbiert wird und teilweise wieder zurückreflektiert wird. Und das können wir dann ja mit der Kamera aufnehmen. Und jetzt hat sich dann aber halt rausgestellt, dass wir auch direkt von der Hautoberfläche eine Reflexion kriegen, die überhaupt nichts mit der Durchblutung selber zu tun hat, sondern die wirklich, ich sag mal, von außerhalb der Haut kommt. Diese Reflexion hat einen ganz großen Einfluss auf unser Messsignal und in der Reflexion, da kriegen wir keine wirklich nutzbaren Informationen über das, was uns interessiert, die Mikrozirkulation der Haut. Und das war, als man jetzt angefangen hat und vor ein paar Jahren, war das eben überhaupt nicht klar, dass dieser Einfluss so stark ist. Das heißt, wir haben Daten ausgewertet und dann eben die Methoden, die wir angewandt haben, die haben teilweise nicht die Ergebnisse geliefert, die wir uns gewünscht hätten. Und dann ist irgendwann eben rausgekommen, naja, diese direkte Oberflächenreflexion, die ist eben ein großes Problem. Und dann steht man vor der nächsten Herausforderung, ja, wie bekommen wir denn jetzt diese Oberflächenreflexion von der Reflexion getrennt, die wirklich im Gewebe war? Und dann braucht man wieder eine neue Methode und dann überlegen wir uns was. Arbeiten ja auch viele Leute mit, sind ganz viele studentische Arbeiten auch beteiligt und dann hat man eben eine Idee und wie es dann in der Wissenschaft so ist, Ideen funktionieren manchmal, aber ganz oft eben auch nicht. Das heißt, bis wir dann die Lösung auf dieses konkrete Problem haben, da kann es durchaus dann auch mal ein, zwei Jahre dauern. Na, das ist halt so in der Wissenschaft.
Jetzt haben Sie ja ein paar Hindernisse und Probleme eben angesprochen und da wir besonders viele junge ZuhörerInnen hier ja haben, die eben genau am Anfang ihrer Forschungskarriere stehen, würde ich sagen, nehmen wir hier mal kurz eine Abbiege mit und ich würde gerne mal wissen, ob Sie so Tipps und Tricks haben, wie man genau mit solchen Problemen vielleicht umgeht, wie man mit Frustration in der Forschung umgeht oder ob das einfach, ob man sich sagen muss, na gut, das gehört dazu und muss ich mitleben.
Ja, ich würde schon sagen, dass auch junge Wissenschaftler verstehen müssen, das gehört dazu. Wenn es leicht wäre, dann gäbe es das schon. Das heißt, das muss man schon erstmal aus meiner Sicht so hinnehmen. Das ist ganz normal. Und ansonsten würde ich vielleicht noch so als Tipp geben, dass man solche Misserfolge, das sind keine kompletten Misserfolge, sondern es geht in der Wissenschaft ja auch um Erkenntnisgewinn. Das heißt, wenn ich sage, das, was wir dann eigentlich machen wollten, das geht in dem Moment nicht, dann kann ich das auch andersrum sagen und kann halt sagen, wir haben herausgefunden, dass man Oberflächenreflexionen direkt von der Haut separat berücksichtigen muss. Das heißt, an der Stelle haben wir was rausgefunden und das ist wichtig für die Weiterentwicklung der Technik und damit beschäftigt man sich dann weiter. Das heißt, einerseits ist es natürlich ein bisschen schade, dass das nicht direkt ging, was man sich vorgestellt hatte. Andererseits ist es kein totales Scheitern, sondern es ist eben der Erkenntnisgewinn und um den Erkenntnisgewinn geht es in der Wissenschaft auch. Was schade ist, ist tatsächlich, dass ein solcher Erkenntnisgewinn in der Wissenschaft oft nicht so gewürdigt wird, wie wenn etwas funktioniert. Das ist leider auch allgemein bekannt. Also man kann so etwas, so eine Erkenntnis in der Art, wie ich sie beschrieben habe, unter Umständen nicht so gut veröffentlichen, wie wenn man etwas wirklich erfolgreich umgesetzt hat, wenn etwas funktioniert. Das lässt sich viel einfacher veröffentlichen, aber das ist momentan so. Und auch hier gibt es aber schon Entwicklungen, dass dieses Problem bekannt ist. Und da entwickelt sich die Wissenschaft schon durchaus auch weiter, dass man Möglichkeiten hat, dann eben auch sowas zu publizieren. Und dann hat man Erkenntnisse gewonnen und etwas publiziert. Und das ist ja dann schon wesentlich positiver als es ging nicht. Und so muss man ganz viele Sachen betrachten aus meiner Sicht in der Wissenschaft.
Das klingt doch ganz motivierend. Jetzt wirkt Herr Rasche auch wieder etwas glücklicher.
Ja, ich kann mich dem, was der Sebastian gesagt hat, nur anschließen. Und es gehört schon noch so ein bisschen Durchhaltevermögen dazu und so ein bisschen die, ja, dass auch Misserfolge, wie gesagt, schon, dass die dazugehören und dass man eigentlich immer was lernt, auch aus Misserfolgen. Das ist ganz wichtig. Ein kleiner Tipp, um das durchzuhalten, auch die Durststrecken. Aus meiner Erfahrung ist es, glaube ich, wichtig, dass man jetzt nicht forscht, um irgendwelche Titel zu bekommen. Das ist gerade in meinem Fachgebiet ganz wichtig zu betonen, sondern dass wenn man forscht, dass man das eigentlich nur dann machen sollte, wenn man das wirklich sehr gerne will und wenn man das gerne möchte. Das ist gerade in der Medizin, glaube ich, eine ganz wichtige Voraussetzung, um dann letztendlich auch zum Erfolg zu kommen.
So, jetzt sind wir tatsächlich schon hier am Ende und haben, wie ich finde, nochmal ganz schöne Tipps gerade eingefangen für alle jungen ZuhörerInnen. Vielleicht aber auch für alle allgemeinen ZuhörerInnen, die selber schon ganz lange forschen und sich denken, Mensch, da war jetzt nochmal ein guter Ratschlag dabei. Oder es ist einfach schön zu hören, auch Herrn Zaunsee, da geht es manchmal so, dass er sich denkt, oh, das ist jetzt hier ein bisschen komplizierter als gedacht. Oder vielleicht super frustriert nach Hause geht. Also das gibt es überall. Ich verabschiede mich jetzt hier an dieser Stelle von Ihnen und freue mich total, dass wir uns in 2 Wochen wieder hören, wo wir dann ein bisschen weiter in die Zukunft schauen. Wir haben das ja heute schon angerissen, wo wir uns mal anschauen, was wünschen Sie sich vielleicht gegenseitig, was müsste noch verbessert werden. Vielleicht sind Sie auch total zufrieden. Wir lassen uns überraschen. Von daher vielen Dank und bis in 2 Wochen. Tschüss.
Tschüss, vielen Dank.
Tschüss.